Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum ersten Abend der Vortragsreihe Zeitenwenden, ein Kommen und Gehen in diesem Jahr 2023. Ich hoffe, Sie sind da alle gut angekommen. Diejenigen, die die Reihe verfolgt haben, sind zumindest gut gerüstet in dieses neue Jahr gegangen. Die anderen holen es nach. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind in der sage und schreibe 29. Folge. Für diejenigen, die es nicht wissen, das meiste von dem, was Sie verpasst haben, können und sollten Sie natürlich nachhören. Es gibt eine Internetseite auf den Seiten der Hochschule. Wo genau, finden Sie in den hübschen Faltblättern, die hier vorne ausliegen. Da haben wir 300 Vorträge in Ton dokumentiert. Das reicht für ein paar verregnete Wochenenden. Vielleicht wollen Sie sich da das eine oder andere zu Gemüte führen. Die Vorträge aus diesem Semester stellen wir dann nach und nach auch ein. Auch das könnten Sie dann nachhören, wenn Sie möchten. Nun gut, so viel dazu. Ich mache vielleicht noch eine Ankündigung, bevor ich das vergesse. Ein Programmpunkt, der hier angeführt ist, stimmt leider nicht mehr. Am letzten Abend, am 23.01., sollte eigentlich der Gerd Uding kommen und vortragen. Er kann leider nicht. Ich bin bemüht, Ersatz zu beschaffen. Im für Sie ungünstigsten Fall wäre der Ersatz meine Person. Aber vielleicht lässt sich das vermeiden. Mal schauen. So viel zum Organisatorischen. Wir haben heute wieder einen Gast, der auch schon zwei, dreimal da war. Wir haben Professor Dr. Dieter Schütz zu Gast. Er kommt aus Köln zu uns, wo er an der Fresenius Hochschule derzeit lehrt. Natürlich könnte ich jetzt über Herrn Schütz wieder abendfüllend vieles erzählen, habe aber auch seine Biografie ja schon verschickt. Ich sage nur so die wichtigsten Eckdaten. Er ist, um es zusammenzufassen, Philologe und Kunsthistoriker. Hinter Philologe verbirgt sich eine Menge, zum Beispiel der Germanist, der Komparatist, derjenige, der Niederländisch? Philologie zum Beispiel unterwegs war und einiges mehr. So hat man das mal früher gemacht. Wenn man Geisteswissenschaften studiert hat, dann war es nicht nur einfach, sondern dann kam man schon auf ein paar. Herr Schütz hat und jetzt kommen wir auf unser Thema zu, in Köln auch an der Fachhochschule gelehrt und dort waren dann seine Gebiete die Designtheorie und die Kommunikationswissenschaften, das alles war so in seinem Gepäck. Und ich denke mal, das ist mit an dem Thema Schuld, in Anführungszeichen, das er sich heute gewählt hat. Er wird uns erzählen, dass die Moderne eine Zeitenwende ist oder so gesehen werden kann und über den Beginn der Moderne sprechen. Und ich weiß, dass heute auch einige Designstudenten und Architekturstudenten dabei sind, für die ist das sicherlich besonders spannend. Wie immer können Sie im Nachgang mit uns hier vorne ins Gespräch kommen und Fragen stellen, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf das, was Herr Schütz uns zu sagen hat. Viel Vergnügen bei seinem Vortrag.
Guten Abend, meine Damen, meine Herren, guten Abend. Ich brauche gar nicht zu fragen, ob man mich hören kann, weil ich mich über den Lautsprecher auf einmal höre. Was für mich ungewohnt ist, weil ich ein großes Stimmvolumen trainiert habe in den 45 Jahren Lehre. Sie haben vorhin gesagt, das war früher so. In der Tat war es so. Das waren aber auch Ausweichmechanismen. Ich wollte eigentlich das Rigorosum in Germanistik machen und als ich dann zu dem Ordinarius ging, um mich anzumelden, dann sagte der, bereiten Sie sich auf so 10 Themen vor und so und sagen Sie doch mal schnell Goethes Dramen in zeitlicher Reihenfolge. Das wusste ich nicht. Und ich hatte vor dem Mann Angst. Im Aufzug hat jemand mit dem Edding E geschrieben, bringen wir den Kopf von ihm, in Anlehnung an den Peckinpah-Film Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Und deswegen habe ich noch Komparatistik gemacht. da konnte man sehr schön andere Dinge mit einfließen lassen und hatte so dann die Wahl. Man konnte also ausweichen. Das ist ein Grund, warum dann Fächer dazu kamen. Ich schreibe zunächst was an die Tafel. So ganz klassisch. Ich möchte nämlich zunächst reden über, Sie sagten irgendwas von Licht, ne? Dass man das löscht, oder wie war das? Ach so. Ach so. Weiß ich nicht. Also ich bin immer eingeschlafen früher. Ne? Aber bei so schönen Leuchten, die sind übrigens aus dem Rheinland, das ist Peile und Putzler, 50er Jahre, wie überhaupt der Bau ja viel Reminiszenzen hat, bis auf die Rohre da oben. Zunächst möchte ich sprechen über den Funktionswandel. In der Architektur, kürze das nur ab, Malerei, Plastik, im Kunstgewerbe, das dann ja ab 1900 Design hieß. Und in der Musik, so mehr kann man nicht lesen, dann würde ich dann, das kann man auch nicht, früher konnte man das immer so hochheben. Ach, Knopf, ach so. Boah, klasse. Toll. Und früher hatte man ja Assistenten, die das machten. Also nicht mit Kabeln und so. Unvorstellbar. Stellen Sie sich den Einstein mal mit Kabeln vor. Ne? Aber so ist das heute. Also Funktionswandel. Deswegen habe ich ihn hier zunächst mal, das muss ich natürlich schnell machen, um zur Sache zu kommen, ein Kruzifix, das älteste abendländische Kruzifix, hängt im Kölner Dom, das sogenannte Gero-Kruzifix. Das ist aus dem Vorgängerbau, also 8. Jahrhundert. Und Kunst, das ist natürlich keine Kunst, sondern das ist Kultus, das ist ja in der Kirche. Und da ist ja keiner reingegangen, um zu sagen, Mensch, tolle Bildhauerarbeit, sondern man kniete davor und religiöse Versenkung war geplant. Aber heute geht man ja hin, um zu sagen, ach, das ist richtig gut und selten und so weiter. Also es ist religiöse Kunst, steht am Anfang. Das ist die Funktion von bildender Kunst. Hier sehen Sie eine Verkündigung, früh niederländisch. Und hier sehen Sie ein Porträt, da sind wir schon in der nächsten Funktion, nämlich das Abbilden. Also religiöse Funktion, abbildende Funktion. Hier lässt sich Karl der V. porträtieren von Tizian. Es geht also um die Abbildung von Wirklichkeit. Oder es kommt dann bei der Abbildung von Wirklichkeit auch was Kritisches hinzu. Quentin Masseis zeigt Ihnen hier, auch das ist früh niederländisch, den Geldwechsler und seine Frau. Er geht dem Geschäft nach. Und sie blättert in der Heiligen Schrift, aber sie ist abgelenkt. Also eigentlich interessiert die Kohle die viel mehr als die biblische Legende. Und das ist moralisierend, denn das ist nicht in Ordnung. Die sollte ja doch, wie es sich für Frauen gehört, auch ein bisschen Religion machen. Zum Frauenbild komme ich nachher auch noch. Oder die Kunst hat eine politische Funktion. Hier sehen Sie, wie mächtig der Palazzo della Signoria in Florenz, die Stadt überragt mit einem Turm. Turm gleich Macht. Das ist ja auch bei der Deutschen Bank so, die beiden Türme. Hier sehen Sie, wie 100 Meter weiter der David von Michelangelo, in Auftrag gegeben von den Medici, aggressiv, das ist ein aggressiver Typ, der besiegt ja schließlich einen Riesen, wie der aggressiv nach Rom guckt. Rom war im Krieg gegen Florenz. Und Florenz betrachtet sich als David und Rom ist der Goliath. Irgendwann haben die den Krieg beigelegt, indem die einfach gesagt haben, das Einfachste ist doch, einen Sohn hier aus dem Hause zum Papst werden zu lassen. Da ist der Krieg vorbei. Und die Tochter, die kann den französischen König heiraten. Das ist alles passiert, Maria di Medici hat das gemacht. Das ist ein Platz in Paris, Place des Vosges, also Vogesenplatz. Auch der ist politisch, weil er zeigt, also heute würde man eben sagen, das Corporate Culture oder Corporate Identity, genau genommen natürlich Corporate Design, weil er zeigt, wie der König unter seinesgleichen lebt. Der Henri IV., Heinrich IV., lebte nämlich auf diesem Platz mit seinem ganzen Hof und er hat das höchste Gebäude, das Sie da hinten sehen. Das hat 5 Achsen, alle anderen Bauten haben 4 Achsen. Sie können also nur an der Dachhöhe, an der Firsthöhe und an der Achsenzahl sehen, das ist der König. Der Nachfolger fand das natürlich nicht mehr gut, das ist klar. Und ist dann rausgezogen aufs Land nach Versailles. So sieht dieser Platz aus. Also das heißt, ein demokratischer Platz als Abbild einer staatlichen, eines staatlichen Zustandes. Ganz anders dann der Place Vendôme. Da überragt die Säule mit dem Herrscher obendrauf die Fürste um ein Vielfaches. Obendrauf steht dann der später eben natürlich der Napoleon. Und auch das so ein Herrschaftsmotiv, die Säule ist aus preußischen Kanonen gemacht worden. Man hat die Preußen ja irgendwann besiegt im Rahmen der Napoleonischen Kriege. Und um uns dann besonders zu erniedrigen, haben die gesagt, das ist der beste Rohstoff, um ein Machtsymbol wie die Säule zu machen. So sieht das von oben aus. Also das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Es beginnt dann im 19. Jahrhundert ein Rückgriff auf historisch legitimierte Formen. Das sind ja gotische Formen beim englischen Parlamentsgebäude. Man greift also auf einmal zurück auf historische Formen in Ermangelung, und das ist sozusagen auch der Beginn der Moderne, in Ermangelung eines eigenen zeittypischen Stils greift man zurück. Das macht die Pariser Oper, das ist also historistisch, nennen wir das, ein Kreuz und Quer, alles durcheinander. Bisschen Renaissance, bisschen Barock, bisschen Rokoko, bisschen italienisches. Gibt es einen Zeigestock eigentlich? So was gab es früher auch immer. Nee, ne? Das so schön, konnte man immer so schön auch gegenhauen. Aber Sie sehen das, diese eingestellten Säulchen, das ist so ein Palladio-Motiv, also von Andrea Palladio, venezianischer Architekt, 16. Jahrhundert. Und wir machen das in Deutschland natürlich auch. Wir zitieren die Antike, Karl Friedrich Schinkel mit dem Schauspieler aus dem Gendarmenmarkt, das ist ein Rückgriff auf eine historisch legitimierte Form. Oder Leo von Klenze in München bei den Propyläen. Oder natürlich hier das Brandenburger Tor ist, das sieht ja aus wie ein antikes Tor, ist aber eben an der Berliner Stadtgrenze. Also ich stehe sozusagen jetzt im Tiergarten und Berlin ist dahinter. Nein, Entschuldigung, ist genau umgekehrt. Also da hinten, das ist der Tiergarten, also außerhalb Berlins. Und ich stehe hier unter Linden, also in Berlin. Das ist das Tor nach Brandenburg raus. Heute natürlich nicht mehr. Heute ist der Flohmarkt dahinter und das ist jetzt Berlin, Tiergarten, das ist nicht mehr. Und das hier, wo ich jetzt hier bin, als Fotograf, das heißt jetzt Mitte. Ja? Es gibt keine Mitte in Berlin, aber das braucht man natürlich für die Taxifahrer und für die Verkehrsmittel, also zu S-Bahn oder sowas. Das ist auch wieder ein Rückgriff, nämlich das Rathaus in Hannover. Auch das ein Stilmix. Dieses ist ein Problem, weil man dann ja irgendwann die Identität verliert und Wechsel einleiten muss. Letztes Problem, auch hier, kein Mensch weiß, wie der heißt, der Architekt, also hat gar keinen Sinn, das als Prüfungsfrage, nicht mal bei Architekten und Architekturhistorikern. Das musste man erstmal erforschen. Paul Wallot heißt der. Natürlich hat seine Majestät dafür gesorgt, dass man unbekannten Architekten nimmt, kein Schinkelschüler oder so, das wäre ja gut geworden dann, ja. Und das ist ja eh nur eine Quasselbude, sagt seine Majestät. Also nimmt man so, wie, der wollte das eben, SM wollte immer, dass man Neobarock baut, weil er dachte, das ist französisch. Und Sie wissen, dass dann nach der Wiedervereinigung, das ist auch witzig, ein Engländer eine Kuppel obendrauf setzt. Als hätten wir keine Deutschen. Aber das ist natürlich Political Correctness. Nicht? Dass man sagt, ach, wir müssen auch mal einen anderen ranlassen. Da sieht man, dass wir international sind. Norman Foster heißt der Mann. So, ein starker Bruch. Ich habe Ihnen jetzt ein historisches Gebäude aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gezeigt. Und auf einmal sehen Sie jetzt hier aus der Jetztzeit ein Haus, da ist da irgendwas passiert, dass man so baut. Ist das eine Entwicklung oder was? Vor ein paar Wochen hat Herr Neuser hier gesprochen und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, als wir das Thema vereinbart haben, dieser Begriff, der ja vom Kanzler Scholz kommt, der eben von einer Wende gesprochen hat, als der ein russischer Angriffskrieg vor einem knappen Jahr begonnen hat. Und es gibt in der Kultur oder am Beginn der Moderne eben keinen Punkt, wo man sagt, so jetzt ist Ende, jetzt müssen wir woanders hin. Sondern es ist natürlich ein Prozess. Es ist also ein langsamer Umbruch und es ist ein Übergang, es ist eine Evolution, es ist eine ganz langsame Revolution mit vielen auch weiterhin Kontinuitäten. Es ist nicht auf einmal eine Diskontinuität bei allem da. Und der Kollege Neuser hat in seiner Ankündigung sehr schön gesprochen, Wende versus Fortsetzung des vorhergehenden Zustandes. Das ist das Apple Headquarter von Norm Foster im Silicon Valley. Also auf einmal baut man nicht mehr historisierend, sondern funktional und so etwas gerätehaft. Das sieht ja im Grunde aus wie ein zukünftiges Gerät für einen Schreibtisch. In der Malerei, was ist passiert, dass auf einmal jemand einen Raum füllt mit schwarzen Gemälden, wo eben der Laie sagt, das kann ich doch auch, mache ich demnächst auch, das hat ja keinen Sinn. Weil dann ja der Galerist oder Museumsmann wissen, das gibt es. Also sie müssen schon mit einer anderen Farbe oder so kommen. Das ist Ed Reinhardt. Also irgendwas muss passiert sein, dass wir eben nicht mehr religiös, also abbildend ist das ja schon gar nicht, oder politisch, unwahrscheinlich, sondern da ist irgendwas passiert. Ich komme zu der Lösung, wieso denn das alles und was das für eine neue Funktion ist, später. Problematisch war schon diese Art zu malen, weil sie ja auch nicht eigentlich naturalistisch ist. Die Formen sind aufgelöst zugunsten eines starken Lichteinfalls. Das führte ja auch zu dem kritischen Begriff, ce ne sont que des impressions. Das sind ja nur Eindrücke, das ist ja gar nicht richtig dargestellt, dass wir das heute toll finden und Kalender kaufen damit und so. Das ist natürlich was anderes. Oder das ist nur ein Eindruck einer Situation, in einem, früher hieß das Ausflugslokal. Renoir ist das andere, war Monet. Schon Cézanne malt nicht mehr in der Provence naturalistisch, sondern der begreift die Elemente in der Natur mit dem Mont Saint-Victoire als kubische, als architektonische, als gebaute Elemente, als plastische Körper in der Natur. Und das ist ja schon doch ein sehr starker Bruch und irgendwas wollen diese Leute ja. Die wollen irgendeiner anderen Funktion folgen. Welcher Funktion folgt denn eigentlich jemand, der so malt? 60, 70 Jahre später, das ist Max Bill, den Sie, wenn Sie Design oder Architektur studieren, natürlich kennen. Der hat die Ulmer Hochschule gebaut und meine Uhr entworfen, aber das sehen Sie natürlich so nicht. Aber das müssen Sie mir glauben, oder das kennen Sie aus einer Designvorlesung, hoffe ich doch jedenfalls, dass die Kollegen sowas noch kennen. Und nicht nur Applo. Also, was will der? Das müssen wir uns fragen. Oder welchem Ziel folgt er? Was ist das für eine Funktion? Es ist der Wunsch, autonom zu sein und selbst zu sagen, wir bestimmen, was Kunst ist. Wir betrachten uns als Künstler, als Berufene, als Genies und wir folgen nicht dem, was die Akademie oder der Hof möchte oder irgendein Kritiker, sondern im Rahmen einer Autonomisierung der Kunst und der Künste machen wir das, was wir wollen. Zum Beispiel das Experimentieren, wie wirkt denn eigentlich Rot, wenn es auf Gelb trifft? Und wie wirkt das, wenn das strenge geometrische Formen sind. Sehen wir da eine Körperlichkeit, sehen wir eine Räumlichkeit, das alles sind solche Experimente. Dann wiederum 40 Jahre später malt ein Künstler, nämlich Damien Hirst, 10.000 Bilder, die sehen aus wie die da hinten an der Wand. Und zwar 10.000 einzelne Bilder. Der hat eine Fläche genommen und hat dann so mit so einem Stöckchen diese Kreise da drauf getragen, hat dann jedes einzelne Bild signiert Und so wie in der Blockchain-Technologie jedes einzelne Bild so markiert, dass es ein Original ist. Und dann, wenn man 10.000 macht, entstehen natürlich solche Stapel. 5.000 hat er verkauft. Zu Hause ein Stick oder eine Datei und das ist dann Ihr Gemälde. Und Sie sind die einzige Person, die dieses Gemälde hat. Sie können nicht sagen, schicken Ihnen das zu mit WeTransfer oder so. Das geht nicht. Das ist verschlüsselt. Und damit Sie sagen, aber was, ich will ja, dass das echt ist, hat er gesagt, okay, dann werden die 5.000, die ich nicht verkaufe, die verbrenne ich. Das hat er demonstrativ gemacht und natürlich als Show inszeniert. Der hat nicht hinterher gesagt, das ist verbrannt. Ich habe das verbrannt, sondern der sagt natürlich der Presse, also ihr müsst mal vorbeikommen, das ist jetzt eine wichtige Aktion. Den haben wir ja vor 20 Jahren schon kennengelernt, weil einfach ein Hai in Formaldehyd gelegt hat und gesagt, das ist Kunst, und zwar mein Verständnis von Kunst. Oder den Kunstmarkt kritisiert, indem er einen Totenkopf genommen hat und hat den dann mit Diamanten besetzt. Ich komme zur Plastik. Das war man gewohnt zu sehen. Denkmäler oder Porträts von Friedrich dem Großen in dem Fall oder von einem Kurfürsten oder einem Philosophen Voltaire oder so. Aber das ist ja nun noch ein bisschen anders. Auch das ist auf der Straße eine Plastik auf der Straße. Das ist in Köln auf dem Hohenzollernring. Ein einbetoniertes Auto von Wolf Vostell. Auch hier wieder die Frage, also abbildend ist es ja nicht, Sie sehen ja den Wagen auch gar nicht so, man sieht an den Umrissen, dass da ein Auto drin war und die Arbeit heißt ruhender Verkehr und ist eine Provokation gegenüber dem Verkehr. Also das heißt, und ist eine Kritik am Verkehr. Die Arbeit ist aus den 60er Jahren, als der Verkehr zunahm. Der könnte gar nicht ahnen, wie das heute ist. Aber der sagt, das möchte ich einfach nicht, dass hier so viele Autos fahren und die Stadt ist so unruhig und so laut und so weiter. Ich betoniere das ein und setze das mitten in die Stadt rein. Wie das so ist, 30 Jahre später steht das überhaupt nicht mehr da, wo es eigentlich stehen sollte, sondern jetzt ist das wie eine dekorative Plakatwand auf dem Ring. Nein, das sollte auf dem Neumarkt, da wo ganz viele Autos langfahren, eigentlich stehen, aber das weiß natürlich keiner mehr. Oder eine solche Plastik ist natürlich sehr reduziert. Ich meine diese weiße. Worum geht es dabei? Abbildend ist es ja nicht. Da wird auch keine Geschichte erzählt. Also, oder wie das, ich lese jetzt jeden Tag das Wort Narrativ. Das ist es ja nicht. Sondern er möchte, und das kann ich uns auch nur unterstellen. Das heißt, der Goethe hat ja gesagt, bilde Künstler, rede nicht. Der hat ja nicht gesagt, ich biege da so ein Draht und will damit Folgendes. Nein, nein, das wäre ja blöd. Dieses ist seine Sprache. Und nicht die Artikulation oder die Übersetzung dann in unsere Sprache. Das wäre ja so wie unsere Sprache eh nur ein Hilfsmittel. Wer weiß das nicht besser als der Mann der ersten Reihe. Es geht darum, die Körperlichkeit, das Volumen zu zeigen, das diese Lineatur umkreist. Das heißt, wir müssen mitdenken, wir müssen das vervollständigen, das Werk. Wir sind also vervollständigende Autoren. Und uns wird vorgeführt, wie eine absolute Reduktion eines Werks, einer Plastik, aussehen kann. Norbert Kricke heißt, der ist in 20 Jahren geboren, 84 gestorben, ein Bildhauer aus Düsseldorf. Also radikaler geht es eigentlich nicht mehr. Radikaler wäre, gibt es natürlich auch, kein Werk. Also einfach zu sagen, wir verzichten darauf. Mein Werk ist das nichts, aber das muss man ja auch irgendwie darstellen. Das ist nicht ganz einfach. Oder das, wie soll man das erklären, dass einer einfach so Cortenstahl biegt und das dann in New York aufstellt? Natürlich haben, gerade wir Deutschen, wir lieben ja auch so Nominalismen, für alles dann einen Begriff gefunden und sagen, das ist Minimalismus. Das ist einfach wenig und das ist einfach, also bis auf das teure Material. Dann sagen wir Arte Povera, klingt dann auch noch ein bisschen, also seien wir so gebildet und können Italienisch. Aber worum geht es? Es geht auch darum, dass die Kunst in dem Fall Räumlichkeit gliedern kann, einen Stadtraum ordnen, Sehgewohnheiten ändern und so weiter. Das ist nicht die Absicht von Raphael oder Caspar David Friedrich, Sehgewohnheiten ändern oder sowas, sondern der möchte romantisch sein, sentimentalisch, krankhaft, sagt Goethe. Oder Rodin, ich komme, zeige jetzt wieder was von 1900, der zeigt den Denker, aber nicht einer, der einfach nur nachdenkt, wie der sitzende Christus, der sagt, Mensch, mache ich das jetzt oder nicht, aber ist ja eine gute Sache, dafür bin ich auch schließlich da, sondern der zweifelt, der zögert, der verzweifelt an der Moderne. Woran denn eigentlich? Das wird gleich zu zeigen sein. Also das ist der moderne Mensch, der nicht einfach sagt, alles okay und läuft und so, sondern ist kritisch. Das ist eben auf den ersten Blick ja abbildend. Aber wir fragen uns ja dann immer, wer soll denn das sein? Ist das eine Eva oder eine Antigone oder irgendwer? Oder ist das diese Schauspielerin da, die den Prinzen geheiratet hat? Oder? Nee, das ist die nicht. Sondern hier geht es darum, dass der Bildhauer Aristide Maillol, Franzose, Jahrhundertwende, ich rede über Jahrhundertwende, meine ich natürlich immer um 1900, nicht das Ding vor 20 Jahren, dass er zeigen möchte, wie das Licht auf der Oberfläche des Körpers gebrochen wird, wie das den Körper mitmodelliert und somit ein Dialog eingeht. Die Plastik geht ein Dialog ein mit dem Licht, mit der Natur, mit der Umwelt. Auch das, es ist schon abbildend, aber nein, noch viel konkreter. Es ist nicht mal abbildend, sondern er hat das abmontiert und einfach hingestellt und dann signiert. Marcel Duchamp, gibt mehrere ähnliche Arbeiten. Das hier ist von 1917, einfach ein umgedrehter Pissoir. Oder Picasso geht am Strand lang, findet so zwei, drei Sachen und ist so klug, so fantasievoll, dass er einen Lenker sieht und sagt, der sieht ja aus wie das Gehirn eines Stiers. Und wenn ich jetzt einen Sattel nehme, kann ich auch einen Stierkopf machen. Das heißt, er konstruiert gar nichts mehr, entwirft nichts. Er nimmt kein fremdes Material, sondern gefundenes Material. Also er macht aus diesem Objet trouvé eine Plastik. Was finden wir daran gut? Wir finden diese Idee gut, dass jemand so genial ist, etwas findet und etwas daraus macht. Sehr wirkungsvoll ist das gewesen für die Jahrzehnte nachher, wenn Sie in irgendeinen normalen Bungalowski der Vorstadt heute kommen, da haben die Leute in den Vorgärten manchmal so eine Lore stehen oder ein Fass, das sie dann in Mitte durchschneiden und dann Blümchen da reinmachen. Oder das, so diese Partykellerkultur ist ja auch immer so, dass die Sachen dann so ein Second Life haben. Das ist im Grunde ähnlich. Seitdem der Beuys gesagt hat, jeder ist ein Künstler, meinen diese Leute, ach, sie müssten da irgendwas gestalten. Und dann sagen die Besucher, ach, gute Idee. Auch was Radikales. Jemand zeigt den lexikalischen Eintrag des Stuhls auf Englisch, fotografiert dann einen Stuhl und stellt den Stuhl hin. Also verschiedene Möglichkeiten von Wirklichkeit. Auch das ist natürlich für traditionelle Sehweisen problematisch. Und Magritte malt eine Pfeife und sagt, das ist gar keine Pfeife. Es ist ja auch keine Pfeife, sondern es ist ein Bild. Hier wird kritisch in Frage gestellt, was Wirklichkeit eigentlich ist. Das heißt, die ganze Kunst vorher war nie die Sache selbst. Der Christus, den ich Ihnen gezeigt habe, ist nicht der Christus, sondern das ist eine Plastik, die ihn darstellen soll. So, jetzt komme ich zur Literatur. Ich nehme natürlich irgendetwas, also ich habe was Romantisches genommen von Nikolaus Lenau, Der Nachtwind heißt, kann man das in der letzten Reihe auch lesen? Ja, ne? Das, übrigens, das bin ich gewohnt, dass man so die Rücken der Rechner sieht. Ja? Das ist so, so ist das heute, ne? Ich habe einen Freund, der ist Ordinarius für Strafrecht. Manchmal gehe ich in die Uni und gucke, wie ist das heute? Ich weiß ja gar nicht, wie die anderen Shows sind. Deswegen gehe ich ja schon mal rein. Mein Sohn hat Jura studiert, bin ich mitgegangen. Und Strafrecht, 400 Leute, 400 Bildschirme und 400 so Stirn. Manchmal sieht man in die Augen und so. Da habe ich dem Kollegen gesagt, finden Sie das einfach eigentlich gut? Das ist doch so ein bisschen anonym und so. Und da hat er gesagt, die mündliche Prüfung entscheidet. Erstes und zweites Staatsexamen. Dann werden wir dann sehen, was die, ob die ein bisschen WhatsApp gemacht haben oder ob die wirklich zugehört und gearbeitet haben. Der Nachtwind, heißt es, hat in den Bäumen sein Rauschen eingestellt. Die Vögel sitzen und träumen am Aste traut gesellt. Die ferne, schmächtige Quelle, weil alles andere ruht, lässt hörbar nun Welle auf Welle hinflüstern ihre Flut. Und wenn die Nähe verklungen, dann kommen an die Reihe die leisen Erinnerungen und weinen fern vorbei. Dass alles vorübersterbe, ist alt und allbekannt. Doch diese Wehmut, die herbe, hat niemand noch gebannt. Also romantisches Empfinden wird in der Literatur dargestellt. Und so sieht, ich will nicht sagen zeitgenössisch, da ist auch schon wieder 30 Jahre, 40 Jahre waren die Kinder noch ganz klein, 40 Jahre, Wind heißt das, ist auch ein Gedicht. Da stellt sich natürlich die Frage, wo ist die Definition, was ist eigentlich ein Gedicht, was ist eigentlich Literatur? Im ersten Semester Germanistik habe ich gehört, in einem Telefonbuch ist auch Literatur. Also, das Schöne ist natürlich hier dran, dass der Wind auch visuell dargestellt wird. Also, konkrete Poesie, nicht einfach nur davon erzählen, sondern es auch zeigen. Oder es gibt synästhetische Elemente, auf einmal vermischen sich die Sachen. Das ist die Ursonate, also zumindest der Anfang. Von Kurt Schwitters, 20er Jahre, Ursonate heißt, es ist eine gesprochene Sonate. Ich zitiere, fünf bewötetzeu, pogif quie, oh, drbebö, fünf bö, rbebö, fünf bövö, bebö, fünf bövötä, bö, fünf bövötetä, fünf bövötetäu. Fünfs böwe tcu pogif quie. Oh. Drrbebö. Drrbebö. Fünfs bö. Rrbebö. Fünfs bövö. Bebö. Fünfs bövö. Tä. Bö. Fünfs bövö. Tä. Tä. Fünfs bövö. Tä. Tä. U. So geht das eine Stunde weiter. Nur er konnte das wunderbar artikulieren. Hat tagelang vorher auch geübt. Kurt Schwitters, die Ursonate, das soll also gesprochene Musik sein. Also das heißt, wir haben hier Verknüpfungen, wir haben synästhetische Elemente. Ich mache jetzt einen Schritt zurück zu dem Beginn dieses Umbruchs und komme auf die Zeit der Jahrhundertwende, das ist meine These, dass der entscheidende große Umbruch oder die Wende, die Zeitenwende sich vollzogen hat, natürlich nicht 1899 oder 1901, sondern sagen wir mal ab 1800, also kurz nach der Reichsgründung, 1880. Es vollzog sich eine Reaktivierung des Religiösen, die man als einen seelischen Verinnerlichungsprozess begreifen kann. Er ist begründet durch einen weit verbreiteten Affekt gegen den Materialismus. Dahinter steckt die Industrialisierung. Zunächst euphorisch begrüßt. Wir haben jetzt endlich den Anschluss. Watt ist kein Deutscher, Edison ist kein Deutscher, sondern wir haben, wenn ich auf die Literatur zurückkomme, Sie kennen das ja aus der Schule, was haben wir denn gelesen aus dem 19. Jahrhundert? Keine Weltliteratur. Die Judenbuche ist in Ordnung, aber es ist keine Weltliteratur. Ja? Oder Pankratz der Schmoller oder Pole Poppenspäne, das will kein Chinese lesen. Ja? Aber Madame Bovary, das durchaus. Also das heißt, wir sind nicht mal in der Lage, einen Roman zu machen. Ich habe vorhin auf die Rückgriffe rekurriert und gezeigt, dass wir ein bisschen identitätslos sind. Problem haben natürlich, immer fremdbesetzt, entweder durch Frankreich und dann sind wir preußisch und müssen auch noch Protestanten akzeptieren. Also das alles führt ja nicht dazu, dass man sagt, egal, also wir machen jetzt eine Dampfmaschine, ne? Sondern da ist man erstmal etwas zurückhaltend. Es setzt dann aber ein nach der Reichsgründung 71, also in den 80er, 90er Jahren hat sich das enorm entwickelt. Also wenn Sie irgendeine Zeit in 1900 oder 1910, da waren wir Weltmeister. Wir haben das Auto erfunden, den Ottomotor. Eine Alternative, Diesel ist auch nicht schlecht, jedenfalls war das mal so, Elektro ist wieder ein anderes Thema. Und wir haben Penicillin gegen Fieber. Ja? Niemand auf der Welt wusste, wie man Fieber richtig senkt. Die Oma so ein bisschen mit einem Wadenwickel, aber es gibt schon ernsteres Fieber, das ist der Wadenwickel, hilft da nicht. Oder gegen Malaria haben wir was entwickelt und haben schließlich im Deutschen Reich das größte chemisch-pharmazeutische Unternehmen gegründet, größte Unternehmen der Welt überhaupt, nämlich die IG Farben. Also da haben wir enorm Geld verdient. Oder wir haben Brücken gebaut, wir haben den Ural verstromt mit Siemens und AEG. Das alles ist das, was ich mit dem Materialismus meine. Aber nach diesen Jahrzehnten einer religiösen Indifferenz seit der Romantik, in denen das Christliche auf die Ebene des rein Konventionellen abgesunken war, also 1880, 1890, kommt auf einmal eine Wende ins Metaphysische, die sich im Zeichen einer neuen Urverbundenheit mit dem Absoluten, sowas kann ich nicht auswendig, das muss ich runterschreiben, deswegen lese ich das jetzt, mit dem Absoluten gegen den positivistischen Determinismus der Industrialisierung auflehnte, um so der zunehmenden Verflachung der menschlichen Substanz wenigstens ein Bollwerk des Religiösen entgegenzusetzen. Man öffnete sich, wie in den Tagen der Romantik, jetzt auf einmal dem Irrationalen, ich werde das gleich bebildern, und zwar selbst dann, wenn das zu einem Rückgriff auf Archaisches führte. Was man dabei im Auge hatte, war eine Flucht vor allen kapitalistischen Vermassungsabsichten, die man für die entwürdigende und entseelende Mechanisierung des Lebens verantwortlich machte. Nietzsche sagte, die Industrie ist die schlimmste Lebensform. Der zukunftsgläubige Liberalismus der Gründerzeit ab 71, der noch sich stützte auf das Motto laissez-faire, also lass die Wirtschaft ruhig machen, die Politik guckt zu, wurde daher in steigendem Maße durch eine Religion abgelöst, Religion im weitesten Sinne. Damit meine ich nicht so in die Kirche gehen und ein bisschen beten und so, sondern natürlich Weltanschauliches im weitesten Sinne. Denn man sah im Modernismus einen Verrat an den Urwerten des Menschlichen. Dass es überhaupt zu dieser Wende kam, hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab, die sich jedoch nicht nur mit den eigentlichen Ursachen der technischen und sozialen Seite dieser Entfremdung auseinandersetzte, sondern der Gang wurde kritisiert, der sich abzeigte in der Dekadenz. Also zum Beispiel bei den Snobs, bei den Dandies, Oscar Wilde oder Gabriele D'Annunzio. Und man beobachtete also einen seelischen Substanzverlust. Man suchte das Gefühlsmäßige, das Übergesellschaftliche. Und man zog sich in einen Raum zurück, der scheinbar außerhalb des gesellschaftlichen Lebens lag und nur einer kleinen Schar von Erwählten zugänglich war. Natürlich rede ich hier nicht von einem Arbeiter am Fließband, der hat weitergemacht. Nicht? Der hat nicht gesagt, das ist hier nicht in Ordnung. Aber Fortschritt vollzieht sich ja zumindest damals noch nicht von unten, sondern durch einen Widerstand der Intellektuellen, der Künstler. So, ich brauche doch Sound, sehe ich gerade. Ist das jetzt irritierend? Ach nee, eigentlich geht das so. Das ist manchmal so ein bisschen sprunghaft, aber das ist eben nicht einfach eine lineare Sache, sondern ich komme jetzt wieder auf die Musik. So, sehen Sie das? Ja, wunderbar. Also, dieses ist ein Konzert, das in der Barbican Hall aufgeführt wurde. Das wird mehrfach aufgeführt. Ich habe mir das auch schon mal angehört. Von John Cage, das heißt 4:33, 4 Minuten 33 Sekunden machen die Musiker gar nichts. Da braucht man auch eigentlich keinen Sound, denn da ist nichts. Ja? Also man muss viel Geduld haben und es gibt drei Sätze, sehen Sie, die machen alle nichts. Ja? Das ist das, was ich vorhin Verweigerung nannte. Und es gibt natürlich so Laien, die sagen, ja, sind die denn nicht rausgelaufen, die Leute? Haben sich beschwert, wir haben hier 40 Pfund bezahlt und da ist gar nichts. So. Nein, also das ist doch eine Ehre. Ein John Cage, ich habe mir das auch mal, es gibt es auch für Klavier übrigens, auch mal angehört. Ich habe auf der einen Seite gesagt, dass die Industrialisierung kritisiert wurde. Der Monet findet das ganz toll, dass der Bahnhof Saint-Lazare, dass da Dampf ist. Also die Schlote müssen rauchen, hieß das früher. Das ist alles in Ordnung, sonst haben wir ja keinen Fortschritt. Also das wurde nicht kritisiert zu der Zeit von Renoir oder Monet. Dieses ist völlig naturalistisch oder, Studenten sagen immer realistisch dazu, also sozialer Realismus ist in Ordnung. Das ist Adolf von Menzel, der malt ein Eisenwalzwerk in Königshütte in Oberschlesien und das sind moderne Zyklopen, so nannte das damals der Direktor der Berliner Nationalgalerie, der dann dem Kultusminister geschrieben hat, können wir das nicht ankaufen. Adolf von Menzel heißt der Maler und eigentlich ist es ja in dieser dunklen Hütte ein armseliges Dasein. Das ist ja nicht etwa so 35-Stunden-Woche oder so. Ne? So sieht nämlich der eben erwähnte Materialismus aus. Das ist zwar ein lichtdurchfluteter Tempel der Arbeit, aber das ist Entindividualisierung und wird kritisiert. Diese Form zu malen ist legitimiert, das ist ja nicht naturalistisch, aber das ist eben legitimiert dadurch, dass man sagt, verstehen kann man die Kritik nur, wenn man die Menschen in diesen strengen Formen darstellt, so als seien sie Maschinen. Das ist jemand namens Seiwert und das ist jemand namens Arndts, der in den 20er Jahren die Industrialisierung kritisiert und sagt, die Menschen haben überhaupt keine Hände mehr, sondern die Hände sind Werkzeuge. Sie kennen alle das ist natürlich eine witzige Kritik von Charlie Chaplin in moderne Zeiten, aber der ist eben da auch wirklich am Fließband und permanent gestresst und heftig kritisiert. Das, was ich mir vorhin andeutete mit dem Rückgriff ins Seelische und Mystische, das sehen Sie hier bei Fernand Knopf, einem belgischen Symbolisten. Das ist eben nicht materialistisch, das ist nicht Industriekultur, sondern das ist so halt so ein Seelchen, leider ist das hier, versteht man das ja hier so am Bodensee nicht. In Köln sagt man immer, die hättet Ärme dir. Also die ist depressiv, heißt das. Oder man würde dann eben sagen, was hat sie denn? Aber das ist natürlich oberflächlich. Oder er, ja, der ist blind, geht da über den Acker. Das Bild heißt Derwitt, das ist ein polnischer König der Lechiten, der von seiner Gegenspielerin Gwenona geblendet wird. Also die kämpft gegen den, dann sticht sie ihm die Augen aus und dann kann er da nur noch so segnend und meditierend über den Acker gehen. Das fanden die Betrachter seelenverwandt um 1890. Oder man wandte sich zurück an mythologische Themen, spreche nicht nur von Deutschland, das ab Polen. Das eine, das ist England, Edward Burne-Jones. Da zeigt der Perseus, der Andromeda, wie er die Medusa besiegt hat und zeigt ihr eben den, im Wasser den Spiegel der Medusa, die er in der linken Hand hält, den Kopf hat er ja abgeschlagen, und sagt, Vorsicht, also die kannst du nicht ansehen, gucken wir lieber ins Spiegelbild, dann wirst du nicht versteinert. Und das Ganze sehr dekorativ. Und so, jetzt muss ich weiter hier im Text. Ich habe vorhin angedeutet, dass wir zum Frauenbild kommen. Passend dazu entsteht dann eine Literatur, die, ich habe vorhin gesagt, nicht alle haben da so Zugriff drauf und nicht alle verstehen das. Die haben es eigentlich auch selbst nicht verstanden. Es kamen dann so Begriffe auf wie Weltgeheimnis und Weltseele. Es entstanden Romane und Theaterstücke, Müde Seelen, Einhard der Lächler von Karl Hauptmann, das ist der Bruder von Gerhard Hauptmann, oder Zeitschriften entstanden, En Masse, Isis, Lotusblüte, Zentralblatt für Okkultismus, Weg zum Licht, Metaphysische Rundschau. Dieses berühmte Gedicht von Stefan George, komm in den totgesagten Park. Was ist das denn für ein Park? Wieso ist er denn totgesagt? Wenn man so ein bisschen pragmatisch ist, versteht man das nicht so richtig. Hermann Bahr, berühmter deutscher Schriftsteller, schrieb in seiner Kritik der Moderne, dass man damals bis in die Fingerspitzen nervös sein wollte. Und dann kommt der Umschwung. Man liest jetzt um 1900 alles Mögliche über Gefasstheit und Charakterstärke. Es entstehen dann Zeitschriften, die Tat, der Kunstwart, Neues Leben, Ethische Kultur, Jungborn, der Türmer. Und da wurde erbittert gegen dieses Impressionistische zu Felde gezogen. Jetzt haben wir auf einmal eine Literatur, die zeigt, wie man vom Träumer zum Aktionisten wird. Also von Richard Demel beispielsweise gibt es einen Roman Zwei Menschen, wo die beide von einer mimosenhaften Verinnerlichung dann ein Bekenntnis zur Stärke aussprechen und Kraftmeierei und so weiter. Da sehe ich aber immer schon so ein bisschen den Vorgriff auf das Dritte Reich, Triumph des Willens. Das deutet sich schon um 1900 an. Ich habe noch ein Stefan George Zitat und ich komme auf die Rolle der Frauen zu sprechen. Der sagt an einer Stelle über Teppich des Lebens, wir wie ihr zeigt den glücklichen Barbaren, dass höchster Stolz ein schönes Sterben sei, bis wir bemerkt, wie sehr wir lebend waren. Da schlossen wir uns stärkeren Trieben bei, also Aufruf zum Aktivismus. Das, was ich geschildert habe, ist alles ein bisschen im Ungewissen, diese Tatphilosophie, das Ringende, das Kämpfende, das Strebende, konkret ist das nicht. Die Frau, ich habe es erwähnt, die wird in dieser Zeit des Strebens und Aktivseins und so weiter sehr gering geschätzt. Sie wird, so wie das im Dritten Reich war, beim Schamhaar-Ziegler, zu einem Kraftquell des Volkes, dessen Funktion sich im Biologischen erschöpft. Es ging nicht um ihre charakterliche oder seelische Eigenart, sondern um die Fähigkeit zur Mutterschaft. Deswegen schrieb George im Stern des Bundes, weckt den Mädchen tote Kunde Weibes eigenstes Geheimnis. Nach der urbestimmten Bräuchen eint sie euch, den reifen Schoßen euren Samen wert zu tragen. Also dazu ist die da, nach der Meinung von Stefan George. In den 30er Jahren haben wir dann diese Gemälde als große Kunst. Das alles andere entartet, das wird verkauft und weggesperrt. Und das ist das, was vor allem Herr Goebbels für große Kunst hielt. Und das ist so ein gottbegnadeter Maler aus der Zeit. Und den nannten die kritischen Geister dann scherzhaft, Schamhaar, Ziegler. Das ist die deutsche Frau, Kraftquell und Gebärmutter der Nation und so weiter. Es gab dann eine Bewegung, die sich zurückzog zum Lago Maggiore und dort nach Ascona reiste und alles das gemacht hat, was wir in abgewandelter Form dann ja, 80 Jahre später, vielleicht 70 Jahre später wiedererlebt haben bei den Kommunen. Also, man zieht sich zurück aufs Land, man baut selbst an und man hat eine Freikörperkultur, man tanzt und natürlich Promiskuität, das ist ganz klar. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Das haben wir aber gesagt in den 60er Jahren, nicht die, nicht? Die haben das aber gelebt. Also das ist in Ascona und das geht natürlich nur, wenn das einer bezahlt. Ein Bankierssohn aus Wuppertal, von der Heid hieß der, der hat das ganze Geld mit dahin gebracht und hat gesagt, ich finanziere das erstmal. Sind Sie, Herr Kollege, so nett und sagen mir 10 Minuten vorher Bescheid, nicht, dass ich auf einmal noch 7 Bilder habe und dann sagen Sie, in 2 Minuten ist die Zeit um. Also, die haben dann da im Freien getanzt und haben interessanterweise keine eng geschnürten Kleider getragen. Das war verlangt, dass man fallende Kleider nicht mehr so die Taille betonen und so weiter. Und natürlich war Nacktheit gefordert. Man ist ja in der freien Natur. Das ist das eben erwähnte Kommen in den totgesagten Park. Ich habe noch ein Beispiel aus diesem Mystizismus der Jahrhundertwende. Das ist Brügge. Ich kann, wenn Sie unter 30 sind, Ihnen nur dringend empfehlen, den Film zu gucken. Brügge sehen und sterben. Ich kriege nur immer einen Schock, wenn ich Studenten frage. Ja? Ab Bad Boys 17 kennen die alles, vorher nicht. Das ist Rilke, der ist in Brügge gewesen und hat da die Gassen gesehen und alte Klöster, ist dann Prozessionen hinterhergegangen und so. Also das ist nun so eine totale Weltflucht. Das ist das, was ich eben meinte mit den Kleidern, die nicht mehr so das Weibliche betonen sollen, sondern es soll einfach bequem sein. Das wurde propagiert in Zeitschriften, in Büchern, in Vereinen, in Verbänden. Und es gab dann auch Tipps, wie man sich bewegen sollte. Es entstand ein völlig neuer Ausdruckstanz. Das ist die Isidora Duncan. Und es gab Tipps, wie man sich richtig verhalten soll. Hausfrauen, vergesst nicht den eigenen Körper. Also die soll an der Nähmaschine sich nicht so vorbeugen wie links, sondern aufrecht sitzen. Ja? Da können sie länger sitzen und dann ist sie kein Fall für einen Physiotherapeuten. Oder wenn sie schon wäscht, dann soll sie sich nicht so vorbeugen, sondern die Waschschüssel kann man ja auf den Tisch stellen. Dann kann man das im Sitzen machen. Richtige, bequeme Körperhaltung. Kombinierter Küchenspültisch. So muss das sein. Der Jugendstil, ich zeige nur dieses eine Beispiel, ist auch eine Erneuerung, Loslösung vom Historismus, aber es ist gescheitert. Ja? Also Massen können sich das ja gar nicht, das lässt sich gar nicht produzieren in Masse. Das heißt, wir haben eine Massengesellschaft, wir haben auf einmal neue Konsumenten, auch Interessenten. Es hieß ja, Kunst soll in die Produktion, also nicht nur eine Maschine und zu Hause haben sie ein Bild oder eine Maschine und abends gehen sie in die Oper, sondern das soll einander durchwirken. Aber das ist keine Lösung. Ja? Das kann ja, wenn Sie da zum Produktionstechniker, heute heißt er natürlich Technologe, gehen und sagen, hier, da hätte ich gerne mal 100.000 Stück für, das geht nicht. Also mit anderen Worten, der Jugendstil ist gescheitert. Das hat also nicht funktioniert. Bisschen kann man das in Paris noch sehen, das sind industriell vorgefertigte Elemente bei dem Metro, aber ansonsten so ein Kamm und dann noch mit Schmuck dran, der wäre viel zu teuer. Da müsste man ja Millionen Einzelstücke machen, das können sie nicht mit der Maschine und die Maschine ist ja nun mal notwendig. So lebte man übrigens damals, man fuhr, auch das eine Flucht. Andererseits ist das auch ein bisschen dekadent. Man fährt in die weite Welt, bringt sich dann so asiatische Motive mit nach Hause und richtet sich auch das wieder historisierend ein. Das ist ja im Grunde eine Flucht. Oder es ist die Kopie des Adels. Also Krupp, Stehnes, Haniel, Thyssen, Mannesmann, die wollten so leben wie seine Majestät. Nicht in Analogie zum Industriezeitalter. Also das heißt, ich produziere Stahl, dann habe ich zu Hause Stahlrohrmöbel. Nee, so haben die gelebt. Ja? Auch das ist eine Flucht raus aus dieser eben erwähnten Dekadenz und aus dem Materialismus in die Südsee. Also Gauguin und Otto Müller und so weiter sind geflohen und haben sich interessiert für das Primitive, für das Ursprüngliche. Das ist das Problem einer Identität, wenn man danach sucht. Sagt man, dann fangen wir doch mal von vorne an. Oder man nimmt den Künstler als Persönlichkeit, als das Bild, als Psychogramm. Das heißt, der Künstler selbst ist auf einmal wichtig. Und der sagt, ich male und da entäußere ich mich. Und so Raphael und Michelangelo, die haben sich nicht entäußert, sondern die haben ihren Auftrag erfüllt. Oder um 1900 entwickelt sich viel Kenntnis des Seelenlebens durch Jung und Adler und Sigmund Freud. Und es ist eben nicht alles positiv. Und das kann man darstellen, wie das Edward Munch durch den Schrei gemacht hat. Das ist ein starker Bruch. Indem man das darstellt, verfolgt man ja ein ästhetisches Ziel. Nichts abbildend, nichts religiös und schon gar nicht politisch. Auch das ist der Hinweis auf den modernen Menschen, der nach Ansicht des Schweizers Giacometti völlig reduziert ist. Ich komme nochmal auf die Industrie zurück. So sahen Industriebauten aus. Immer, das sieht aus wie eine Kirche, dreischiffig und Fortifikationen an den Ecken und so weiter. Und ich habe eben gesagt, Kunst in die Produktion. Walter Rathenau beruft 1907 Peter Behrens als künstlerischen Berater, so hat er hat nicht gesagt, ein Designer, das Wort gab es ja gar nicht, als künstlerischen Berater an die AEG und der sagt, so muss eine Fabrik aussehen. Das heißt, sie muss bildhaft sein, sie muss eine Analogie des Produktionsprozesses sein. Diese Stützen, die Sie da sehen bei dem Dreigelenkbinder, dieses Rhythmushafte ist eine Analogie zum Produktionsprozess innen drin. Oder die Fassade ist bildhaft, abgesehen davon, dass natürlich alles lichtdurchflutet und hell ist und so. Also wie gesagt, Tempel der Arbeit. Und dieses Bildhafte, also wenn man Physikleistung hatte, dann erkennt man das vorne. Also diese beiden Pfeiler und darüber das Kreissegment, das ist ein Anker. So wie das die Firma Bosch, wenn sie das um 90 Grad drehen, haben sie das als Doppelanker. Das kennt man aus dem Dynamo am Fahrrad. Sie sehen das beim Bosch-Logo links. Das ist der Anker. Daran sieht man, dass es eine Elektrofirma ist. So sieht so ein Anker aus. Das ist diese Turbinenhalle 1909 von Behrens, der nicht Architekt war. Das war ein Maler. Entworfen, lichtdurchflutet und innen drin keine Stützen, sondern im Grunde daher auch diese Parallele zum Tempel, im Grunde sowas wie ein Pantheon, ja? Also stützenlos. Nicht? Also eine Stütze stört ja, wenn Sie da langfahren, müssen Sie dann immer das umschiffen, das birgt Unfälle. Das war schon anders hier. Ne? Der gleiche Architekt versucht, Geschichte abzulegen und zu sagen, keine Säule, kein Ornament mehr, sondern Fenster vom Boden bis zur Decke. Und das 1904, also nichts 20er Jahre, Mies van der Rohe oder Louis Kahn oder Frank Lloyd Wright oder so. 1904, totale Auflösung der Wand, so wie das ja eigentlich die gotische Kirche auch wollte, eben nur farbig und dekoriert. Sein Schüler baut dann 1911 die Fagus-Werke in Ahlfeld an der Leine, wieder Licht durchflutet, wieder diese Stützen als Analogie des Seriellen, nur diesmal nicht auf der Fassade, sondern in die Fassade hinein. Da unten auf der Ecke, wo der Eingang ist, da sehen Sie diesen Türdrücker. Das ist das Ziel in dieser Moderne, eine Analogie zu bilden. Nicht ein Abbild, sondern eine Analogie zum Industriezeitalter. Das ist ein Industrieprodukt und es ist im Querschnitt quadratisch und der Zylinder im Querschnitt rund, sodass ich auch genau weiß, wo ich greifen muss. Da gab es nicht UX, hieß das nicht, oder Ergonomie oder so, sondern das sollte einfach eine Analogie sein und praktisch sein und die Welt erklären und das, was Nietzsche Roos der Lebensform nennt, erträglich machen. Mendini hat das dann vor 20 Jahren ironisiert, indem er dann unten, also wieder produziert, aber indem er dann unten so ein Memphis-Stil an den Zylinder gemacht hat. Das war die Wirklichkeit der 70er, 80er, 90er Jahre. Das sind Kopien, das ist kein Original, das ist kein Silber aus dem 18. Jahrhundert, sondern man wollte so wie seine Majestät leben. Man hat auf der einen Seite produziert, industrielle Produktion, den Namen habe ich genannt, und zu Hause hatte man Silber, also ein drittes Rokoko, und hat nicht die Konsequenz gesehen, dass man, wenn man in der modernen Zeit lebt, dass man dann so eine Kanne braucht. Das ist Analogie zum Industriezeitalter, aus einer strengen Geometrie entwickelt. Marianne Brandt ist die Entwerferin am Bauhaus. So sahen die Sessel aus im 18. und dann im 19. Jahrhundert. Ich kenne auch noch bei reichen Leuten aus den 50er Jahren so ein Zeugs. Das sind ja keine Originale. Ja, das ist, und der Verkäufer, der sagt dann immer Barock dazu. Ja? Nein, das ist Barock-Stil. Das ist von heute aus irgendeiner Maschine gemacht. So muss ein Stuhl, ein Sessel aussehen, wenn er denn analogisch, das ist das Ziel dessen, was ich vorhin als Lösung, ich hätte hier unten Lösung schreiben müssen, das ist die Analogie zum Industriezeitalter. Aus dem rechten Winkel muss ein Bau entstehen. Loslösung von Säule und Ornament bedeutet Moderne, bedeutet Loslösung vom Feudalismus, von der Geschichte. Das hier ist der Barcelona-Pavillon, das ist 1929 von Mies van der Rohe, wieder aufgebaut. Und das hier ist in Utrecht von Gerrit Rietveld das Haus Schröder. Und das vom leider geflohenen Mies van der Rohe, 33, Farnsworth House, also bei Chicago. Wenn der Körper so auf strenge geometrische Form reduziert ist, der Kopf wegfällt, sondern wir uns den Kopf denken müssen durch die Neigung des Loches, dann sind wir auch hier wieder vervollständigend und das Ziel ist eine Ästhetisierung, ist als Funktion all dessen, was wir hier gesehen haben, eine ästhetische, nicht mehr abbildend, religiös oder sonst was. Wunderbar, vielen Dank. Das kriege ich hin. Das ist vor ein paar Wochen gewesen. Da haben diese Umweltaktivisten einen Van Gogh beschmiert mit Tomatensoße, haben sich dann an die Wand geklebt. Und das ist eigentlich eine Fortsetzung der Happening-Kultur, das wissen die nicht, aber das ist es. So eine Happening-Kultur der 60er Jahre. Und ganz witzig fand ich, dass als die Presse dann da war, hält die Tomatensoße uns so entgegen, ja? Und das ist natürlich die falsche, ja? Es hätte die von Andy Warhol sein müssen. Aber genau das unterstelle ich denen, genau das wollten die eben nicht. Hätten die jetzt eine Tomato da von Andy Warhol genommen, wäre das denen zu künstlerisch. Und dann würde man sagen, das ist wirklich eine künstlerische Aktion, aber denen geht es ja um was ganz anderes. Das ist die Campbell-Soße von Andy Warhol. So, jetzt habe ich noch ein schönes Beispiel aus der konkreten Poesie. ich kann das sogar auswendig. Das, und das, was gemeint ist, ist auch dargestellt. Gomringer heißt der. Eugen Gomringer. Oder hier variiert er diesen Satz, kein Fehler im System, kein Fehler im System und so weiter. So geht das die ganze Zeit. Ja, Sie haben mir vorhin, Herr Kollege, die Uhr gezeigt, das ist wunderbar. Ich habe noch zwei Musikbeispiele. Dann komme ich genau hin mit der Zeit. So, wunderbar. Eine Brille. Sagen, worauf ich hinaus will, das ist nicht so mitsingen. Ne? Das ist eben nicht die klassische Musik, sondern das Ziel ist ein ästhetisches. Das Ziel ist eine konkrete Musik zu gestalten, nicht eine Musik, Sie kennen ja das aus dem Musikunterricht, das wurde einem immer so Peter und der Wolf und so, das, das was so die Lehrer kannten. Und Debussy. Und da musste man immer beschreiben, woran man denkt. Ja? Man denkt an Faun im Wald oder ans Meer und so, ja, sehr gut, du bist auf dem richtigen Weg und so weiter. Also, das war dann so ganz malerisch, bildhaft. Das will der nicht. Der hat gesagt, sie sollen nicht einschlafen oder irgendwo träumen und so. Sie sollen die Musik hören. Sie sollen sagen, Mensch, das ist ein kühner Quintsepptimakkord gerade gewesen. Sie haben es sicher gehört, soll es nochmal laufen lassen und so weiter. Ja? Das ist das Ziel. Keine Träumerei von Schumann, die hätte ich jetzt auch noch, aber Sie können sich das vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Schütz, herzlichen Dank für die vielen Eindrücke. Wie immer dürfen Sie hier vorne sich einschalten und Fragen stellen, Anmerkungen machen oder ergänzen oder wie auch immer. Drei Worte. Was ist nun die Zeitenwende bei der Moderne?
Die Zeitenwende ist die Loslösung aus der Last der Geschichte, dieses ewige Rückgreifen. Die Loslösung ist ein starker Bruch. Wir machen jetzt nicht weiter, sondern wir machen Atonales. Wir machen nichts Abbildendes, sondern wir nehmen einfach drei Farben. Oder wir nehmen keine Säule, sondern wir nehmen strenge geometrische Formen für eine Architektur. Das ist die Zeitenwende. Und das ist, wir wissen das ja, dass das auf großen Widerstand. Ich habe ihnen das ja gezeigt. Das wurde ja abgelehnt. Die haben ja, die Unternehmer, das sind ja die, die das hätten leisten können. Also ich habe mal versucht rauszukriegen, wer hatte denn Marcel Breuer Stühle? Der Heinz Rühmann aber, oder der Eugen Jochum, der Dirigent, aber sonst niemand. Ja? Also wenn sie zu den Unternehmer gingen, die es ja zum Teil heute noch gibt, nicht? Zu Quandt oder Krupp, Stehnes, Thyssen, nein, die wollten alle wie seine Majestät leben. Und die haben nicht gesagt, wir geben einem modernen Architekten einen Auftrag, wir wollen modern sein. Nein, wollen wir nicht.
Wir wollen nicht zu der Gesellschaft gehören, an der wir verdienen, an der Massengesellschaft.
Wir wollen denen ein Vorbild sein, also als Unternehmer. Ja? Mhm. Und Stahlrohrmöbel, haben ja meine Schwiegereltern auch noch gesagt, also eure Stühle, die sind kalt.
Da fehlt der Plüsch.
Da fehlt der Plüsch. Und da habe ich gesagt, die Gedanken, hier, das ist warm. Ja, ich brauche kein dickes Kissen und so. Und ich bin auch nicht adelig. Sondern ich lebe in einer modernen Zeit und so muss auch meine Umgebung sein. Und wenn ich mich zurückversetzen möchte, dann lese ich eben die Wahlverwandtschaften.
Ja. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Ne?
Ja, oder ich höre was.
Nun gut, wollen Sie einsteigen und ein bisschen was fragen? Ja, bitte. Ich werde Ihre Frage wiederholen, damit wir sie bei der Aufnahme drauf haben.
Ja.
Also, Ihre Frage, ich verknappe ein bisschen. Was war der psychologische Anlass dafür, dass 1880, 90 auf einmal in dieser Zeit, wie Sie sie beschrieben haben, Esoterik aufkommt und also vielleicht noch nicht die Klangschale wie bei uns, aber Sie wissen, was ich meine.
Ja, das, was Sie schildern, ist eine Flucht gewesen vor Napoleon. Wir waren fremdbesetzt, wir mussten auf einmal Französisch sprechen. Und wir haben die Flucht gesucht im Wald, im deutschen Wald. Keine andere Ethnie kümmert sich so um den Wald wie wir. Wir besingen den, der Mond ist aufgegangen und wir gehen dann da durch und der Rübezahl ist im Wald, die ganzen Märchen und so weiter. Wir schauen zurück zum Mittelalter. Wir bauen auf einmal wieder wie im Mittelalter. Der Rhein ist voller pseudo-mittelalterliche Burgen. Oder wir wenden uns der Familie zu. Oder wir leben biedermeierlich. Das alles ist Flucht vor der Unterdrückung. Und wenn man so lebt, immerzu auf der Flucht, Stichwort Romantik, dann entwirft man keine Dampfmaschine. Nicht? Das hat gedauert. Das ist eine Ideologie des Duckmäusertums, die wir da gepflegt haben. Heute jubeln wir das hoch. Toll, Philipp Otto Runge und Matthias Claudius, alles großartig. Nein, das ist eine Flucht. Und leider eben, wie ich vorhin sagte, wir haben keine Romane. Ja? Wir haben keine Weltliteratur. Die haben wir erst im 20. oder ein bisschen mit Fontane. Aber das ist 1895, der Stechlin. Dann eben der Zauberberg und die Buddenbrooks. Dann haben wir aufgeholt. Der Punkt, nachdem Sie dann fragen, ist, was ist es gewesen? Es ist die Angst vor einer Anonymisierung, die Vermassung der Gesellschaft und das, was Nietzsche die rohe Lebensform, roheste Lebensform nennt, der musste man was entgegensetzen. Und das meinte man zu finden in dieser Freikörperkultur und in einer Neubelegung des Religiösen, weg von Konventionen, eine andere Form von Religion. Das ist dieser Aufbruch. Natürlich auch immer mit Blick darauf, dass man sah, das Jahrhundert wird sich wechseln, es muss irgendwas passieren. Oder dieser Begriff Jugendstil. Man dachte, da liegt die Lösung in der Jugend und in der Bewegung, in der Dynamik. Aber die Produkte, das haben Sie gesehen, die da entstanden sind, die lassen sich nicht in Masse produzieren. Ist das eine plausible Antwort?
Ja, mehr als ich mir selber hätte ausdenken können.
vielleicht darf ich einen Ergänzungsversuch wagen. Interessant ist ja, dass etwa zu der Zeit so jemand auftaucht wie Freud, ja, und anfängt, unser Innenleben zu sezieren. Warum? Wir wollen als Subjekte in irgendeiner Weise wieder wahrgenommen werden und sei es auch nur mit unseren Macken. Ja? Aber das muss jetzt angeschaut werden. Das ist sozusagen auch eine Gegenbewegung zu dieser, ja, zu dieser Massengesellschaft, ja, ne? Dass auf einmal der Einzelne angeguckt wird und seine Seele durchleuchtet wird und so weiter.
Das passt doch sehr gut, Entschuldigung, das passt doch sehr gut dazu. Ja. Wenn ich mich suche, wenn ich Seelenheil suche und so weiter, dann möchte ich eine Antwort. Der Freud hat ja auch ein Buch geschrieben, Unbehagen an der Kultur, der ist ja nicht zufrieden damit. Mhm. Und hat dann gesagt, und die Probleme wurden ja dann auf einmal auch deutlich, wir hatten ja viele Selbstmorde und so weiter, und wir hatten, haben ja auch Theaterstücke gehabt, die das artikulierten, wie Männer mit Frauen umgehen, Nora, Henrik Ibsen und so weiter. Und dann hat der, wir haben es beim Munk ja auch gesehen, gesagt, das wollen wir jetzt mal analysieren und machen und gucken, wie ist der Mensch eigentlich seelisch konstituiert über Ich, Es und so weiter. Sie haben sich gemeldet.
Ja. Also, ich versuche es mal wieder zusammenzufassen. Die Veränderung beim Betrachten der Kunst, nämlich dass wir sozusagen Teil des Kunstprozesses werden, ja, und die Kunst ergänzen und so weiter in unserer Deutung. Gibt es da eine Parallele zu dem Aufkommen mehr Subjektivität wagen? ist da ein Spiegel dieser Entwicklung drin zu sehen? Ja, dass wir Teil des Kunstwerks sozusagen werden, wird da unsere Bedeutung als Subjekt mit einbezogen und hochgehalten als Gegenpol zu der Vermassung?
Ich glaube schon. Wir haben bis in die 20er Jahre hinein reine Stilkunde betrieben. Das ist das und das ist das. Ende. Was Sie meinen, interessiert überhaupt nicht. Und dann entsteht so etwas wie eine Rezeptionsästhetik. Und es entstehen zwei Meinungen. Und wir fragen auf einmal nach Bedeutung. Was hat das denn zu bedeuten? Und gibt es denn einen Bedeutungswandel und so weiter? Und da ist auf einmal die Interpretation gefordert, die ja vorher nie gefragt wurde. Im Gegenteil, das war ja völlig positivistisch. Also ich bin ja nicht 90 oder so. Ich habe Musikunterricht gelernt. So steh mal auf, der Freischütz. Sag mal was zum Freischütz. Und dann musste ich sagen, der Freischütz ist das edelste Gut der Hochromantik. Richtig, setzen. Einen Satz, wann entstanden? Und dann habe ich gesagt, 1820, 1821, 1 minus, setzen. Ja, was ist das? Nicht, was, also hätten wir gefragt, ich denke und ich meine und so, was, sie haben überhaupt nichts zu denken. Also das ist das, was Sie sagten, die mit Einbeziehung, das Vervollständigen bis hin zu dem Weglassen bei John Cage, das ja dann dazu führt, dass Sie als Zuhörerin auf einmal den Beamer hören, dass sie das Räuspern hören, dass sie ihre eigene Atmung hören. Das sind ja auch solche Versuche, die man gemacht hat, wenn man in so ein Studio reingeht und experimentiert hat. Es gibt ja keine Stille. Ne? Wenn Sie in den Wald gehen, hören Sie auf einmal die Vögel. Und wenn Sie in so ein Studio reingehen, hören Sie das Rauschen in den Ohren. Das hat uns neugierig gemacht, diese Erforschung des Selbst und die verschiedenen Ansichten von Wirklichkeit, die ja dann individuell geprägt sind. Wir haben ja dann irgendwann gesagt, das hängt ja von ihrer Erziehung ab, das hängt ja von ihrer Konstitution ab. Das wollen wir jetzt erstmal wissen, um rauszukriegen, wie sie was verstehen können. Also es ging wirklich eine Bemühung los zu verstehen.
Kriegen Sie in der Kunsttheorie dann später mit Begriffen vorgeschlagen. Ne? Dann kommt Eco und spricht vom offenen Kunstwerk und so weiter. Ne? Also, wo der Betrachter sozusagen das Ereignis Kunst schafft erst.
Ne? Ja, und Ben sagt, Dichtung ist dazu da, im Zwielicht zu verharren. Es gibt keine Deutung. Brecht sagt, Geschichten, die Sie verstehen, sind falsch erzählt.
Ja. Schauen wir mal, welche Geschichten noch so erzählt werden. Wenn Sie, da ist noch eine Frage, die nehmen wir aber mit. Also, wie Analogie zur Musik, finde ich übrigens schön, dass Sie das bringen. Für mich als Jazzer, der nie ein Schlagzeug-Solo spielt, ist das ein schöner Hinweis. Also von der sehr regelgeleiteten Entwicklung Swing hin bis zum Free Jazz, wo sich alles auflöst, ist das eine Parallele. Wie kriegen wir das zusammen? Haben wir da auch diesen Prozess?
Bestimmt haben wir einen Prozess. Also in der letzten Woche ist das Bordeaux-Konzert von dem Keith Jarrett rausgekommen. Das muss mitgeschnitten werden. Man kann dem nicht sagen, können Sie das nochmal spielen? Das kann er nicht. Das entwickelt sich aus einer Inspiration, aus einem Moment heraus. Und das ist das Prinzip. Das ist das Ziel. Und das ist auch das, was ich als Hörender gut finde. Das möchte ich. Das ist nicht regulierte, um das übertrieben zu sagen, beim Swing könnte man mitsingen, ne? Und beim Keith Jarrett nicht. Ne?
Na, das Köln-Konzert bis zum gewissen
Grad schon. Ja. Ja, das ist schon wieder ganz konservativ.
Ja. Ne?
Das ist der Anfang.
Ja, schön. Ich glaube, wir haben einige Anregungen bekommen, ins Glas zu schauen und zu sinnieren. Herzlichen Dank dafür, Ihnen, Herr Schütz.
Ja.
Ich hoffe, Sie alle mögen nächstes Mal auch dabei sein. Da kommt Klaas Huizing, Theologe, Philosoph, und wird uns was erzählen. Und zwar wird er eine kleine Reise mit Ihnen veranstalten zum Thema Weisheit und wird Sie als Lebenslehre ansehen. Und wenn Sie mir jetzt sagen, jetzt weiß ich aber nicht, was das mit Zeitenwende zu tun hat, dann kommen Sie doch einfach. Er wird es Ihnen sagen. Herzlichen Dank Ihnen allen. Schönen Abend.
Vielen Tschüss. Dank.